Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Stefanoske. Ist das Kunst oder kann das weg? Diese Frage ist eng mit dem Künstler Joseph Beuys verbunden. Seine Badewanne voller Heftpflaster und Mullbinden, die wurde nämlich tatsächlich nicht als Kunstwerk erkannt. 1973 war das bei einer Feier eines SPD-Ortsvereins. Zwei Frauen haben die Wanne dann mal eben geschrubbt und darin ihre Gläser gespült. Zum 40. Todestag von Joseph Beuys werden solche Geschichten um seinen Kunstbegriff gerade wieder erzählt und es wird auch über aktuelle Fragen der Kunstgeschichte diskutiert. Im Museum Schloss Meuland hat zum Beispiel dieses Wochenende eine Tagung stattgefunden über Joseph Beuys und seine Beziehung zum Nationalsozialismus. Mehr dazu am Ende dieser Sendung. Zunächst aber zu einer aktuellen Theaterproduktion. Jahrelang haben mehr als 50 Männer der Französin Gisèle Pelicot sexuelle Gewalt angetan. Ihr Mann hatte sie anderen im Internet zur Vergewaltigung angeboten. Wie konnte das geschehen, fragte der Schweizer Theatermacher Milo Rau in seiner Arbeit Der Prozess Pelicot, eine Produktion, die seit Sommer auf Tour ist, durch europäische Städte und jetzt im Frühjahr auch in New York gezeigt wird. Milo Rau hat derweil aber auch schon wieder etwas Neues fertig. Rage, also Wut, lautet der Titel seiner aktuellen Arbeit. Ein Auftrag fürs Stockholmer Theater Dramaten. Um eskalierende Gewalt geht es auch diesmal wieder, allerdings vor einem besonderen politischen Hintergrund. Eine rechtsautoritäre Führung hat nämlich den Notstand verhängt. Unser Theaterkritiker Eberhard Spreng war in Stockholm und berichtet von der Uraufführung gestern Abend.
Wir werden gewarnt. Beim Eintritt des Publikums wird eine Passage aus der nordischen Helden- und Göttermythensammlung Edda auf den alten Jugendstilvorhang des Stockholmer Dramatentheaters projiziert. Da ist von gesellschaftlichem Verfall die Rede, davon, dass Gewalt überall Einzug hält. Diese Zeit der Wölfe ist im neuen Stück von Milo Rau nun auch in einem Schweden der Gegenwart angekommen. Das Land ist im Ausnahmezustand, nachdem ein Anschlag auf die Ministerpräsidentin verübt wurde. Das ist eine der medialen Realitätsebenen, die hier ineinandergreifen. Eine weitere ist ebenfalls auf der großen Videoleinwand über der Bühne zu erleben. Da sehen wir, wie zwei junge Männer auf einem verschneiten Waldweg eine ältere Frau vor sich herstoßen und aggressiv befragen.
Welches Land? Which country? Which country? Hallo!
Aus welchem Land sie komme, wollen sie wissen, bevor sie die Dame von hinten mit einem Schuss in den Kopf töten. In dem mit vielen großen Fenstern verglasten Landhaus, das auf der Drehbühne unterhalb der Leinwand friedlich vor sich hinkreist, ist von dieser Gewalt zunächst nichts zu spüren. Hierhin haben sich Kulturleute zurückgezogen, vor allem Filmschauspielerinnen, und plaudern über dieses und jenes. Darüber, dass die junge Generation überbehütet und gewohnt sei, sich überall Safe Spaces zu errichten, wohingegen man sich selbst früher aller möglicher An- und Übergriffe auf die eigene Person habe erwehren müssen. Diesbezüglich kommt das Gespräch auf Ingmar Bergmann und sein Macho-Verhalten gegenüber Frauen. Im Dramaten, wo der schwedische Film- und Theaterregisseur ja seine großen Bühnenerfolge feierte, nimmt man die Entzauberung des Starregisseurs mit viel heiterem Vergnügen auf. Auch schaut man in diesem Landhaus gerne auf die Wand mit Bergmann-Devotionalien wie seiner Baskenmütze und auf das Puppenhaus aus dem Filmdrama Fanny und Alexander. Kameramenschen übertragen Bilder von den heiter plaudernden Kulturleuten aus dem kreisenden Landhaus auf die Leinwand und die offenbaren in vielen Nahaufnahmen die ungeheure spielerische Qualität des Ensembles. Das beiläufige Reden, die dezente Mimik erinnern tatsächlich ein wenig an die Filmsprache des schwedischen Regisseurs. All diese Vorgänge auf der medialen Realitätsebene Landhaus kommentieren und begleiten zwei junge Burschen an einem Tischchen rechts an der Vorderbühne. Es sind die beiden Mörder aus der Videoszene vom Anfang. Mit wachsender Beklemmung muss das Publikum erkennen, dass sie hier Regie führen, dass sie es sind, die den schleichenden Wechsel von einer eher inneren psychologischen Gewalt in krasse äußere Gewalttaten betreiben. Sie treten nun selbst in das Landhaus ein und übernehmen das Kommando. Das erinnert stark an Michael Haneckes Film Funny Games, der 1997 sein Publikum mit sadistischer und sinnloser Gewalt aufwühlte. Nun aber, fast 30 Jahre später, hat diese Gewalt ein politisches Motiv bekommen. Irgendwo zwischen Fremdenhass und Hitlerverehrung.
Him. Mr. Hitler. Also known as Herr Wolf. Führer.
Das sagt Alva Bratt, die zunächst nur davon gesprochen hatte, dass man ihr die Rolle der Eva Braun angeboten habe. Nun aber scheint sie die Hitlergeliebte in einer erotisch aufgeladenen Szene tatsächlich zu sein. Ein Vamp, ein Filmmythos. Das Schauspielermilieu seines neuen Stücks Rage erlaubt es Milo Rau, sein Verwirrspiel von Realität, Fiktion, Film und Making-of, politischer Nachricht, physischer Bühnenpräsenz und filmischer Widerspiegelung diesmal noch intensiver zu betreiben. Er erzählt in einer Art Kulturgeschichte der maskulinistischen Gewalt von der heute lächerlichen Verherrlichung des genialischen Genies der Ingmar-Bergmann-Epoche, vom MeToo im Kulturbetrieb und lässt einen ihrer Täter auf der Bühne hinrichten. Dann erzählt er, wie ein junger, smarter, nüchterner und letztlich nihilistischer Faschismus das Gewaltmonopol erringt und einen genderkorrekten Kulturbetrieb ablöst. Die Kulturszene, so die düstere Bilanz, hat dem neuen Faschismus fast nichts entgegenzusetzen. Rage ist eine bittere Satire aus einer Zukunft, die sich von der Gegenwart kaum noch unterscheiden lässt.
Eberhard Spreng war das über Rage. Das neue Stück von Theatermacher Milo Rau ist gestern Abend in Stockholm zum ersten Mal gezeigt worden. In einer Villa am Genfer See, da hat sich eine Gruppe englischer Dichter im Sommer 1816 Gruselgeschichten erzählt. Draußen war es nämlich sehr kalt und nass und die Sonne hat sich wochenlang nicht gezeigt wegen eines Vulkanausbruchs. Auch eine Frau war Teil der Gruppe, damals war sie 18 und später ist sie unter dem Namen Mary Shelley in die Literaturgeschichte eingegangen. Ihr kam nämlich damals die Idee zu Frankenstein, Literaturexpertin Corinne Trosby.
She went away after this challenge was issued and
Mary ging, beschäftigte sich damit und brauchte ein paar Wochen, um ihre Idee zu entwickeln. Der Klassiker. Die Jungs reden drauf los und nichts kommt dabei rum. Mary hingegen konnte das nicht, schrieb dann aber diesen erstaunlichen Roman.
She wrote what was this amazing novel.
Frankenstein, eine Geschichte, die gerade aktuell wieder stark im Trend liegt. Nicht nur im Kino, wo der neue Frankenstein-Film gerade für 9 Oscars nominiert worden ist, sondern auch im Theater. Heute vor 175 Jahren ist Mary Shelley gestorben. Ein solcher nicht mal richtig runder Todestag ist aber natürlich keine Erklärung für den aktuellen Boom. Warum also interessieren sich zurzeit so viele für Frankenstein? Unser Theaterkritiker Stefan Keim ist dieser Frage nachgegangen.
Frankenstein ist viel mehr als eine Gruselgeschichte. Der Untertitel von Mary Shelleys Roman lautet »Der moderne Prometheus«. Anfang des 19. Jahrhunderts griff sie in der Zeit der beginnenden Industrialisierung den ungebremsten Glauben an Forschung und Technik auf, wie es auch Goethe im Faust II mit dem künstlichen Wesen namens Homunculus tat. Die meisten Verfilmungen setzen auf Schockeffekte, die das Buch natürlich auch hat, aber es gibt ebenso lange Dialoge zwischen Viktor Frankenstein und der intelligenten und redegewandten Kreatur. Die kamen in der Verfilmung von Kenneth Branagh erstmals zur Geltung und bilden nun auch die Rahmenhandlung des neuesten Frankenstein-Films von Guillermo del Toro. Mit großen Kinobildern können die Theaterfassungen nicht konkurrieren und versuchen es auch gar nicht. Mit Ausnahme von Florentina Holzinger an der Berliner Volksbühne, die in ihrem Stück A Year Without Summer die Entstehungsgeschichte der Novelle als Grundlage nimmt. Sonst laufen die Frankenstein-Fassungen eher in kleineren Spielstätten oder, wie im Schauspielhaus Bochum, zwar auf der großen Bühne, aber mit karger Ausstattung und kleiner Besetzung.
Alle sprechen vom ganz anderen, von der Sehnsucht nach dem ganz anderen, von dem Ich und der Fremde und dem anderen. Aber steht Ihnen das andere einmal gegenüber?
Dann fangen Sie an zu schreien.
Von Atmosphäre und Spannung ist in Tom Schneiders Bochumer Inszenierung überhaupt nicht zu bemerken. Lange Monologe, zusammengewürfelte Denkansätze, billige Ironie und ein Kampf zwischen Monster und Schöpfer am Ende. Mehr bietet die Aufführung nicht.
Du! Dreimal verfluchter Schöpfer! Oh nein!
Auch im Landestheater Detmold ist die Ausstattung überschaubar. Drei dreieckige, mit Stoff bespannte Aufsteller, das war's. Aber Regisseurin Goldi Röll setzt sie effektvoll ein. Für Schattenspiele, Lichteffekte lässt sie zusammen- und auseinanderschieben. Auftritt Viktor Frankenstein, der geniale Wissenschaftler. Oder hält er sich bloß für genial?
Ich werde ein Wesen erschaffen, komplizierter und wundervoller als jeder Mensch. Diese neue Art von Menschenwesen wird mich als ihren Schöpfer preisen.
Eine Kernfrage für jede Frankenstein-Inszenierung ist, wie sieht das Monster aus? Die neue Art Mensch, aus Leichenteilen zusammengesetzt. Die Maske von Boris Karloff aus den Schwarz-Weiß-Filmen der 30er Jahre ist zur Ikone der Popkultur geworden, wurde oft zitiert und persifliert. In Detmold will Goldi Röll gar nicht von einem Monster sprechen, sondern von einem Wesen. Die Schauspielerin Alexandra Riemann sieht mit langen blonden Haaren und breitkrempigem Hut gar nicht schauerlich aus. Sie erinnert ein bisschen an eine Hexe.
Jetzt sprichst du von Verantwortung. Soll ich alleine bleiben? Du sollst nicht glücklich sein, solange ich es auch nicht bin.
Die Morde des Wesens werden nebenbei erzählt und gar nicht gezeigt. Kern der Aufführung ist die Auseinandersetzung mit dem Fremden. Viele Ideen werden angerissen, kaum eine weitergedacht. Die neueste Frankenstein-Fassung gibt es in Aachen zu sehen. Regisseur Tristan Linder und sein Ensemble sehen Frankenstein als eine Art Urgeschichte der künstlichen Intelligenz. Und sie nutzen auch KI, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Schließlich spielt die künstliche Intelligenz selbst das Monster und neue Fragen entstehen.
Kann das Empathie auslösen, wenn die KI die Kreatur spielt, so wie es das tut, wenn Boris Karloff die Kreatur spielt oder wenn wir den Roman lesen? Oder fehlt da was?
Daraus entwickelt Tristan Linder Fragen, die weit über Frankenstein hinausgehen.
Was bedeutet das für die Art, wie wir uns Geschichten erzählen, wie wir Kunst produzieren und wie wir irgendwie Emotionen versuchen, ineinander auszulösen? Wie verändert sich das?
Alle Theater gehen frei mit dem Frankenstein-Mythos um und befragen ihn aus der Gegenwart. So unterschiedlich die Aufführungen sind, zeigen sie doch, warum der Klassiker der Schauerliteratur weiterhin so beliebt ist. Die Themen beschäftigen uns bis heute und Mary Shelley hat sie frisch durchdacht und in eine immer wieder packende Geschichte gegossen.
Stefan Keim war das über den aktuellen Frankenstein-Boom im Theater. Nicht nur der Frankenstein-Stoff ist diesmal Thema eines Oscar-nominierten Films, auch Shakespeares Theaterstück Hamlet. Hat Shakespeare seinen Hamlet geschrieben, weil sein Sohn mit 11 Jahren gestorben ist? Diese Frage beantwortet der Film Hamlet mit einem klaren Ja. Hamlet, so hieß nämlich der Sohn von Shakespeare tatsächlich, und ein paar Jahre nach dessen Tod hat der Dichter sein Schauspiel Hamlet verfasst über einen Thronfolger, der damit ringt, den Mord an seinem Vater zu rächen. Hamlets Onkel hat den Vater vergiftet, seine Mutter geheiratet und ist jetzt König. Im Hamlet-Film nimmt Shakespeare selbst auf der Bühne die Rolle des getöteten Vaters ein. Er stirbt also quasi für seinen Sohn. Eine andere Interpretation von Hamlet hatte jetzt am Nationaltheater Mannheim Premiere. Und unser Theaterkritiker Christian Gampert war bei der Premiere dabei.
Die dominante Figur dieser Aufführung ist kein Schauspieler, sondern eine überdimensionierte Kopie von Auguste Rodins »Der Denker«. Sie wird ständig mahnend durch den Raum geschoben. Schwer denkend, wie Rodins den Kopf abstützender Akt, ist auch die Inszenierung von Nuran David Kalis. Der Regisseur hat zu der Schlegel-Übersetzung immer wieder Texte hinzugeschrieben, das heißt, er kommentiert Shakespeare, statt ihn zu inszenieren. Gleich zu Beginn lässt er Hamlet darüber sinnieren, was denn ein Held sei, natürlich einer, der sich nix denkt. Während Anti-Held Hamlet von Ophelia gleich gefragt wird, wie lange er denn weg sei zum Studium. Weg sein ist schlecht für die Beziehung. Nuran David Kalis hat den Hamlet mit einer Frau besetzt, mit Shirin Ali. Kann man machen, Sandra Hüller hat die Rolle ja grandios gespielt. Doch viele Dimensionen der Figur, besonders die aggressiven, sexuellen und wahnsinnigen, gehen hier durch eine kindlich-androgyne Festlegung verloren. Ali gibt sich wirklich Mühe, aber ein Pagenkopf macht noch keinen Hamlet. Überhaupt ist der ganze Hofstaat bei Kalis auf Äußerlichkeiten reduziert. Man trägt dunkle historische Gewänder und steife Krägen. Untertänigkeit und Dienstbarkeit werden schon rein körperlich ständig ausgestellt. Es geht also höchst konventionell zu in dieser Inszenierung, die allerdings explizit politisch sein will. Dänemark ist ein Gefängnis und führt Krieg, auch Strippenzieher Polonius ist mit einer Frau besetzt, Ophelia ein nettes Girlie und Hamlets wächserne Mutter Gertrud räkelt sich in erotischen Tanzposen mit ihrem neuen Lover Claudius, dem Bruder des ermordeten Königs. Dass Hamlet um seinen Vater trauert und an der Welt verzweifelt, ist wenig zu spüren. Der tote König erscheint nur in Horrorfilm-inspirierten Videos.
Wenn du je deinen teuren Vater liebtest, Himmel, dann räch seinen schnöden, unerhörten Mord.
Mord?
Ja, schnöder Mord, wie er aufs Beste ist.
Hamlet ist in Mannheim weder intellektuell noch verrückt, weder traurig noch wütend noch eifersüchtig. In die Leerstelle, die ein erschreckend braver Hamlet hinterlässt, stößt nun der Schauspieler Matthias Breitenbach, der die Chance nutzt, aus dem Claudius einen exorbitanten Fiesling zu machen. Breitenbach gibt die Figur als zynischen Altfreak, der in den Ränkespielen der Macht zu Hause ist und mit abrupten Stimmungswechseln die Szene bestimmt. Dass er sich von einer mäßigen Schauspieltruppe herausfordern lässt, die seinen Brudermord nachstellt, ist wenig glaubhaft, denn er selber ist der Chefschauspieler. Der Regisseur arbeitet vor allem mit Äußerlichkeiten wie Video, Sound und Maskenspiel. Ophelia zeigt ihre Verstörung als Trance-Pantomime. In einem weiten, weiß abgehängten Halbrund buckeln die Höflinge. Und Hamlet turnt auf Rodins Denkerfigur herum. Alles ist Arrangement und Behauptung, und der Geist von Hamlets Vater will raus aus seinem Grab.
Hol mich raus, Hamlet!
Wie denn?
Hol mich raus hier! Warum bist du denn weggegangen, Hamlet?
Die Texte, die Nuran David Kalis als Shakespeare-Verbesserer ins Stück geschrieben hat, führen nicht weit. Hamlet als Vertreter der jungen Generation fordert von seiner Mutter allen Ernstes mehr Respekt, als sei er Luisa Neubauer. Aber Respekt für was? Am absurdesten ist Kalis Einfall, Hamlets Vater habe die Mutter und auch seinen Sohn geschlagen und Mutter Gertrud, die das vorträgt, habe schon immer weggehen wollen. Das sind alles nur politisch korrekte Modeplattitüden. Wenn die Trauer um den Vater obsolet ist, bricht die psychologische Struktur des Stücks zusammen. Am Ende dieser eher langweiligen, ständig mit Zaunpfählen winkenden Inszenierung treten alle zur Familienaufstellung an und klagen, etwas sei faul im Staate Dänemark. Man meint, so viel wird aus dem Sprechchor klar, vor allem den deutschen Rassismus, wenn nicht Minnesota. So einfach kann man es sich machen. Unklar ist, was Rodins Denker davon hält. Im Publikum gab es zaghafte Buh-Rufe.
Christian Gambert berichtete über eine neue Hamlet-Produktion in Mannheim. Der Mann mit dem Filzhut, so wurde der Künstler Joseph Beuys oft genannt, ein Markenzeichen, das manche bis heute in Zusammenhang mit seiner Kriegsbiografie bringen. Und zwar hängt das mit den Legenden zusammen, die Beuys über seine Kriegszeit später erzählt hat. So hat er zum Beispiel behauptet, er sei nach seinem Flugzeugabsturz damals von Krim-Tataren mit Filz und Fett gesund gepflegt worden. Und weil er den Hut ständig getragen hat, gab es Spekulationen über eine Kriegsverletzung darunter. All das gilt heute als weitgehend widerlegt. Derlei Legendenbildung wurde Beuys später auch vorgeworfen und es hieß auch, dass er sich nicht klar genug zum Nationalsozialismus geäußert habe. Das Museum Schloss Meuland mit seiner großen Beuys-Sammlung hat dieses Wochenende zu einer Tagung über Beuys und sein Verhältnis zum Nationalsozialismus eingeladen. Das Ganze im Rahmen eines Forschungsprojekts, zu dem es seit März letzten Jahres einen Laborraum gibt. Was gab es denn bei der Tagung noch Neues über das Thema zu diskutieren? Das habe ich den stellvertretenden Museumsleiter Alexander Grönert gefragt. Ist das überhaupt noch ein kontroverses Thema?
Die zwei Tage die wir hier im Museum Schloss Meuland getagt haben, mit wirklich Beiträgen von internationalen Forschenden, hat auf jeden Fall eins gezeigt, dass es ein kontroverses, auch ein wichtiges und ein emotionales Thema ist. Weil wir mehr als erwartet Besuchende hatten. Wir mussten unsere Anmeldeliste schließen, als wir den 100. Stuhl gestellt hatten und einfach nicht mehr Platz in den vorgesehenen Räumen hatten. Und die Fragen aus dem Publikum sind drängend, die sind emotional, die sind zum Teil sehr qualifiziert. Also ob das aktuell ist und relevant für jetzt, muss man wohl mit Ja beantworten.
Was gibt es denn da noch für kontroverse Punkte und Fragen, die da von Forschern auch kommen oder eben auch aus dem Publikum?
Wenn sich hier über Beuys und seine Haltung zum Zweiten Weltkrieg, seine Haltung zum Holocaust unterhalten wird, dann geht es auch immer ums Heute und Jetzt. Also wir sehen in Beuys jemanden, das kann man für alle Forschenden sagen, die hier sprechen, so kontrovers die Meinungen sind. Wir sehen in Beuys alle jemanden, der etwas erlitten und gemacht hat, als Kriegsteilnehmer, der sich aber dazu auch in einer bestimmten Weise positioniert hat, mit hohem Anspruch. Und das stellt die Frage, wie positionieren wir uns heute zu ähnlichen und inähnlichen Konflikten?
Beuys war ja bei Kriegsbeginn 18 Jahre alt. Er hat sich freiwillig zur Luftwaffe gemeldet, aber ja vielleicht auch, weil er nicht in den Schützengraben wollte, oder?
Ja, und weil Technik begeistert war, weil, wenn man sich zur Luftwaffe freiwillig meldete, bestimmte andere Dienste, zu denen man sonst verpflichtet worden wäre, ohnehin dann ihm erspart geblieben sind. Das haben wir alles in dem Laborraum historisch nochmal haarklein aufgearbeitet und dokumentiert. Also es gab sowohl praktische Gründe, aber auch eben ja eine Antwort auf Abenteuerlust. Das hört sich schlimm an, man zuckt zusammen, weil es ja um Krieg geht. Aber er war da sicher nicht der Einzige, sondern er war sicher ein durchschnittlicher 18-jähriger Jugendlicher.
Ist das denn für die aktuelle Forschung noch interessant, da an diesem Kapitel weiterzuarbeiten?
Diese Frage, ob er abgeschossen, verwundet worden ist, was er daraus gemacht hat, das sind, würde ich jetzt sagen, abgeschlossene Debatten. Da hat auch keiner darüber diskutiert. Das wissen wir, das ist seit den 90er Jahren diskutiert worden und damit sind wir fertig. Und jetzt können wir uns, und das ist genau das, was hier passiert, der nächsten Frage zuwenden. Also wir haben Beuys Biografie geklärt. Wir wissen, wie er stand zu den Dingen seiner Zeit. Wie hat er darauf reagiert? Und er hat ja nicht in einer eindeutigen Weise reagiert. Das ist ja auch nicht verwunderlich, denn er ist ja ein Künstler und klare Eindeutigkeit und Kunst sind nicht zwangsläufig miteinander verbunden, können sogar ein Gewinn der Kunst sein, eine anregende Offenheit zu produzieren. Aber wie hat er sich positioniert? Und wenn er sich in einer Weise positioniert hat, zum Beispiel in einem Entwurf für ein Denkmal in Auschwitz-Birkenau, er hat sich da an einem entsprechenden internationalen Wettbewerb schon in den 50er Jahren beteiligt oder auch später. Wenn er sich daran beteiligt hat, wie ist das zu bewerten in seiner Zeit? Wie bewerten wir das heute? Also das Feld der Kontroversen ist groß und es sind jetzt wirklich die spannenden Fragen dran.
Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass dem Nachkriegskünstler Beuys von manchen vorgeworfen wurde, dass er sich nicht klar genug vom Nationalsozialismus distanziert habe. Stimmt das denn nach aktuellem Forschungsstand so?
Also ich würde persönlich sagen, dass er sich sehr klar distanziert hat. Und es gibt mit Sicherheit auch kontroverse Meinungen dazu, aber die überwiegende Meinung in der Forschung ist, er hat sich klar positioniert. Beuys ging es in seiner Positionierung immer auch nicht nur darum, mit der Vergangenheit abzuschließen. Es ging ihm darum, das war so, da kann ich nichts mehr dran machen, da können wir als Gesellschaft nichts mehr dran machen, aber was müssen wir denn tun, um ein ja nie wieder wirklich zu erreichen in der Gesellschaft? Das ist ja das Teil seiner künstlerischen Arbeit, seine soziale Plastik und jeder Mensch ist ein Künstler. All das steht ja unter der Frage, wie kann die Gesellschaft anders werden und zwar so, dass sowas wie Auschwitz oder der Zweite Weltkrieg nie wieder geschieht. Und da merken Sie schon, das sind keine leichten Fragen. Dass es da eine Kontroverse gibt, ist ja wohl klar.
Gibt es da in dem Material, über das Sie gesprochen haben, zu seiner Bewerbung für ein Denkmal im Konzentrationslager Auschwitz, gibt es da neues Material, das jetzt für die Forschung interessant sein kann?
Also es gibt kein neues Material in dem Sinne, dass wir plötzlich irgendwo in einer Schublade oder auch jemand anders in einem Schrank etwas entdeckt hätte, was wir vorher nicht wüssten. Aber ich habe das vorhin versucht, so ein bisschen anzudeuten. Wir haben bestimmte Fragen bei Beuys, was seine Biografie und die Art, wie er mit ihr umgegangen ist, betrifft, die haben wir jetzt geklärt. Das heißt, wir können uns jetzt mit anderen Augen, nachdem bestimmte Fragen abgehandelt sind, jetzt zum Beispiel seinem Entwurf für ein Denkmal in Auschwitz-Birkenau oder auch anderen Dingen widmen. Das ist der Punkt. Und jetzt handelt es sich ja um Kunst, und Kunst ist nicht für jede Deutung offen. Das, also jeder kann in Kunst sehen, was er will, ist etwas, was man, glaube ich, nicht unterschreiben kann. So funktioniert Kunst nicht, aber sie ist eben auch nicht so eindeutig, vor allen Dingen, wenn es darum geht, ja, einen offenen kreativen Prozess durch diese Kunst erst anzustoßen, dann will die auch uneindeutig sein. Und dann geht es natürlich los, dass unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Quellen herangezogen worden, um das, was in diesem Entwurf zum Beispiel realisiert werden sollte, zu beschreiben und zu bewerten. Und darin liegt jetzt die Debatte. Was haben wir da eigentlich? Was wollte der? Und wenn wir zu einem Schluss kommen, wie bewerten wir das heute?
Das heißt, er hat sich künstlerisch eigentlich mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt, nicht in direkten Statements.
Die Antwort lautet ja, aber ich muss Präzisierungen hinzufügen. Wir haben ja alle unter den vielen Künstlern, die es in der Vergangenheit in der Bundesrepublik gab, auch Beuys deswegen in Erinnerung, weil er so viel gesprochen hat, in so vielen Diskussionsrunden war, sich keiner Diskussion entzogen hat. Aber dieses Sprechen ist Teil seines künstlerischen Projektes. Das heißt, die Frage, ob er sich nur geäußert hätte oder auch in der Kunst, die lässt sich ja gar nicht trennen. Also Beuys ist immer Künstler, wenn wir ihn sehen in der Öffentlichkeit. Zu Hause mit seinen Kindern, mit seiner Frau war er Privatmann. Aber wenn wir ihn sehen, sind uns heute einig, dass Beuys Biografie ein eigenes künstlerisches Projekt darstellt. Da gibt es keine Kontroverse mehr darüber. Die Kontroverse ist, was bedeutet das genau? Ist das die richtige Form? Was wäre eine alternative Form gewesen? Und so weiter. Schon im Auftaktvortrag war die Frage gestellt, was bedeutet das für uns? Was machen wir eigentlich? Also das ist keine historische Abhandlung eines gestorbenen Künstlers gewesen, sondern das hat sich hier vor unseren Augen als eine ganz aktuelle, in unserer aktuellen Jetztzeit, in den Pausen sind über die Nachrichten diskutiert worden. Das ist auch bezeichnend.
Beuys und der Nationalsozialismus, das war das Thema einer Tagung im Museum Schloss Meuland. Ich habe mit Alexander Grünert gesprochen, dem stellvertretenden Museumsleiter. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert, und zwar geht es da um eine Lösung für Holocaust-Dokumente, die eigentlich im November hätten versteigert werden sollen.
Die geplante Versteigerung von mehr als 400 Holocaust-Dokumenten in einem Neusser Auktionshaus war nach heftigen Protesten kurzfristig abgesetzt worden. Jetzt konnte nach einer Spendenaktion das Konvolut an die Stiftung Auschwitz-Birkenau in Warschau übergeben werden. Darunter ist Post sowohl von Holocaust-Opfern als auch von Tätern sowie Lagergeld. Viele Stücke enthalten persönliche Informationen und Namen. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte sich um den Ankauf bemüht. Nun konnte Landtagspräsident Cooper laut Mitteilung von gestern die Dokumente an die Stiftung übergeben. So werde die Würde der Opfer gewahrt und der weiteren Forschung gedient, hieß es. Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßte die Übergabe. Der Ankauf gelang ohne öffentliche Gelder und lief treuhänderisch über eine gemeinnützige Stiftung der Bank für Kirche und Diakonie in Dortmund. Über die Höhe wurde nichts mitgeteilt. 3 Jahre lang war es still um den französischen Schriftsteller Michel Houellebecq. Diese Woche hat er einen ersten Song aus einem neuen Album veröffentlicht, das im März komplett herauskommen soll, parallel zu einem neuen Gedichtband. Auf dem Cover des Albums ist eine trostlose Landschaft zu sehen, davor eine zottelige weiße Person. Die Süddeutsche hofft, dass bei geplanten Auftritten Houellebecq selbst als warnender, tröstender und unterhaltender Yeti von Paris auftreten wird. Der veröffentlichte Song heißt »Sie ritten auf dem Wind«. Der Dichter verzichtet auf Melodik, sondern bleibt beim Sprechgesang.
Il n'avait pas vraiment d'idée sur l'avenir. Il voyait le tourment, le manque et le désir s'installer sur la terre.
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ist angetan, Zitat, weil hier die Melancholie zurück ist und das selbstgefällige Houellebecq-Gejammer ein Ende hat, mag man ihn als Romantiker endlich wieder feiern. Die Schauspielerin Iris Berben soll am kommenden Freitag mit dem Preis des Dresdner Semperopernballs ausgezeichnet werden. Der Chorus Award, der an sie geht, würdige ihr jahrzehntelanges gesellschaftliches Engagement. Das teilte das Ballkuratorium mit. Berben setze sich gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus ein und präge seit vielen Jahren die deutsche Kulturlandschaft. Der Preis ist aus Meißner Porzellan und zeigt ein abstrakt gestaltetes Tanzpaar. Ausgezeichnet werden mit ihm Menschen, deren Werk und Haltung weit über die Bühnen hinausgehen. Und noch kurz nach Rom. Heute war der letzte Tag, an dem man ohne einen Obolus von 2 Euro zum Selfie machen an den Trevi-Brunnen treten konnte.
Henning Hubert war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Zum Tod der CDU-Politikerin Rita Süssmuth berichten wir im Deutschlandfunk in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten und später in der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske.